Motivation hilft dir nur so und so weit, aber Disziplin wird dich weiterbringen. Mein Glaubenssatz ist immer, funktionieren, funktionieren, funktionieren und du musst hart arbeiten und du musst immer härter arbeiten als alle anderen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr leisten, ich konnte nicht mehr so abliefern, wie ich wollte und ich habe wirklich einfach nur noch jeden Tag geweint und dachte mir, ich halte es nicht mehr durch. Ich habe keine Energie mehr, noch den nächsten Tag zu schaffen. Hustle, Hustle, Hustle und Scheiß auf Social Media. Du musst dich mit dir beschäftigen, du musst dich beschäftigen, ausreichend Regeneration zu haben, dich richtig zu ernähren, die richtigen Coaches zu finden, ins Gym zu gehen und auf dem Feld zu hustlen. Und deswegen darf man sich nicht so viele Gedanken machen, dass dann Social Media so viel Wert hat. Aber das macht nicht deinen Wert als Spieler aus und das macht dich nicht zum besseren Athleten und nicht zu einem besseren Footballspieler. Unser Leben hier auf der Erde ist sehr begrenzt und wir haben nur so und so viel Zeit, um irgendwie was Tolles zu machen und was Tolles zu schaffen, was dich erfüllt, wo dein Herz aufgeht und wo vielleicht du auch was hinterlässt für die, die nach dir kommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Unser heutiger Gast ist Football-Coach Nadine Nourasit. Nadine lebt American Football, hat in diesem Jahr den Sprung in die NFL geschafft und da die Profis der Tampa Bay Buccaneers trainiert. Wir sprechen darüber, was das für eine krasse Experience war, wie man sich in so einem heftigen Haifischbecken durchsetzt und was die jungen Talenten rät. Bevor es gleich losgeht, lasst gerne jetzt schon mal eine gute Bewertung und ein Abo da. Uns hilft das unglaublich bei unserer Arbeit weiter. Für euch ist es kostenlos und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Nadine Nourasit. Wenn man so durch dein Leben, durch deine Karriere sich durchstöbert, du bist relativ spät zum Football gekommen, hast der Nationalmannschaft gespielt, warst die erste Frau, die ein Profiteam in Deutschland gecoacht hat, hast im Sommer dann auch noch dein NFL-Debüt gegeben, da denke ich mir so, entweder ist es eine Verkettung von ganz, ganz vielen Zufällen oder da ist eine Bestimmung dahinter. Bist du so ein Mensch, der an sowas glaubt, so an so einen großen Plan, an Bestimmung?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist genau das Gefühl, das ich hatte, als ich das erste Mal im Training war beim Football und mir dachte, wow, irgendwie, das ist genau das, was ich machen muss. Und aber zugleich auch gedacht, warum ist es nicht früher in mein Leben getreten? Aber auch das hat ganz sicherlich seine Gründe. Ich fühle mich da zu Hause, das ist genau mein Ding und ich glaube definitiv an Bestimmung.
Lass uns das direkt mal anhaken, weil ich weiß, ich habe als Teenager auch mal Football gespielt und ich habe die ersten 1,5 Jahre lang überhaupt nicht verstanden, was wir da tun. Da wurde was geworfen, dann sind 2 gegeneinander gecrashed und dann gab es da noch irgendwie Field Goals und ich habe es nicht verstanden, aber für mich war dieser Zauber, den es immer daran gab, dass dieser Zusammenhalt, das war eine Riesenfamilie alles. Hat dich das auch so gecatcht oder was war das bei dir, was diesen Funken zum Feuer gemacht hat?
Ja, das waren die unterschiedlichsten Dinge. Auf der einen Seite eben das, was du gesagt hast, mir ging es ja genauso. Ich habe die ersten 1,5, 2 Jahre auch nicht gewusst, was ich da eigentlich tue, wie jetzt Football so wirklich funktioniert. Das hat aber den Reiz ausgemacht, was ganz Neues zu lernen. Das hat unglaublich viel Potenzial dann für mich auch gehabt. Und mir geht es heute noch so, dass ich mir denke, ach ja, also eigentlich habe ich keine Ahnung von Football, weil man hört nie auf zu lernen und es entwickelt sich die ganze Zeit. Und das ist das Spannende am Football. Es war wie natürlich nicht nur einen neuen Sport lernen, sondern auch eine neue Sprache lernen irgendwie. Und das fördert auch so diesen Zusammenhalt. Man hat eine neue Community, weil man spricht jetzt quasi eine gemeinsame oder andere Sprache. Und es war definitiv der Teamzusammenhalt. Es sind so viele spannende Menschen in einem Team zusammengekommen, die in anderen Sportarten so definitiv nicht zusammengekommen wären. Und ich habe Leute kennenlernen dürfen, auf die ich sonst nicht getroffen wäre in meinem Leben. Und man kann aber jetzt nicht auch immer alles schönreden. Also es gab schon auch Zeiten, als ich gespielt habe, wo es sehr dysfunktional war und sehr schwierig war. Das ist demnach schon eine große Challenge, so viele Menschen und so viele unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Und deswegen funktioniert es auch nicht immer.
Darauf will ich gleich alles noch eingehen. Lass uns mal kurz beim Sommer 2025 starten, bei dem sich, glaube ich, krass viel bei dir geändert hat. So, du hast davor schon ganz, ganz viele Meilensteine erreicht und dann ging es auf einmal nach Tampa, zu den Tampa Bay Buccaneers. Du hast das Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship mitgemacht. Wurdest da zum Coach? Vielleicht kannst du einmal ganz kurz, weil ich kenne die Story schon, aber unsere Zuhörer und Zuschauer ja noch nicht. Das ist so wild. Wie funktioniert? Bitte, nimm uns da einmal kurz mit rein, wie du da reingekommen bist.
Ja, also ganz grundsätzlich gibt es dieses Fellowship ja bei allen 32 NFL-Teams. Es ist, wie du sagtest, so ein Diversity Coaching Fellowship. Und ganz grundsätzlich bewirbt man sich da im Herbst des Vorjahres und dann geht die Bewerbung im Prinzip an alle NFL-Teams raus. Jetzt kann man sich vorstellen, dass sich da mehrere tausend Menschen für dieses Fellowship bewerben, weil bei uns ist es noch überschaubar, die Anzahl an American Football Coaches, in den USA dann schon auch nicht mehr. Und ich hatte mich da tatsächlich auch schon, jetzt muss ich überlegen, aber ich glaube, im dritten Jahr beworben. Das war aber nie erfolgreich. Also das hatte zu nichts geführt. Und dann habe ich eben gesehen, dass die Tampa Bay Buccaneers eine National Coaching Academy anbieten. Und das war ganz neu. Jetzt nicht dieses Jahr, sondern im Vorjahr tatsächlich schon. Also 2024 war das erste Jahr. Und das bieten wirklich nur die Tampa Bay Buccaneers an. Eine Woche schnuppern in der NFL. Und ich hatte das 2023, war die Bewerbung für 2024, da habe ich das schon gesehen, hat aber so gar nicht in mein Leben gepasst. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich werde mich aber ganz sicher in der Zukunft bewerben. Das Versprechen gebe ich mir jetzt selbst. Und so habe ich mich dann im Herbst 2024 für diese National Coaching Academy der Tampa Bay Buccaneers beworben. Und auch da gab es wohl über 1000 Bewerber und war dann am Ende eine der Glücklichen und war mit eine von 25 war ich dann, die dann an der National Coaching Academy teilnehmen durften. Die war im Mai bei den Buccaneers. Und aus diesen 25 haben die dann ihre Bill Walsh Fellows ausgesucht. Mhm. Und dann war ich natürlich schon einen Riesenschritt viel näher dran als jemals zuvor, dieses Fellowship zu bekommen. Wobei ich in der Zeit dort dachte, dass es gar nicht möglich wäre als International. Dann war diese Visumsituation und demnach war ich eigentlich mit dem Gedanken dort, ich kann gar nicht nochmal kommen. Das ist das Höchste jetzt, diese eine Woche Rookie-Minicamp bei den Tampa Bay Buccaneers. Das ist mein erstes Mal NFL-Luft schnuppern und das ist das Höchste, was ich jemals erreichen kann. Und ich genieße es jetzt in vollen Zügen. Und ja, es war dann doch nicht das Einzige. Dann wurde ich eben nochmal ausgewählt aus diesen 25 und war dann eine von 5 für das Bill Walsh Fellowship.
Die Reise ging dann also weiter, aber sie wäre von vornherein gar nicht wirklich, war gar nicht so unbedingt geplant. Ich glaube, es war bei dir um Weihnachten herum, oder? Dass du dir überlegt hast, okay, wir machen da jetzt mal, es gibt einen Call oder wie war das genau?
Ja, also die Bewerbung für die Coaching Academy war so, dass man, ich glaube, es öffnete sich im Oktober und dann musste man, was musste man hinschicken? Natürlich einen Lebenslauf, ein Statement, Personal Statement, also Bewerbungsschreiben quasi und ein paar Letter of Recommendations und dann kam irgendwann die E-Mail, man müsse so einen Video-Interview-Prozess machen. So. Und dann ging mir der Hintern so richtig auf Glatteis. Also dieses sich so vermeintlich anonym zu bewerben und einfach was hinzuschicken, ist das eine. Aber dann an diesem Video-Interview teilzunehmen, da habe ich mir dann echt gedacht, oh Gott, Nadine, was hast du gemacht? Was willst du denn da jetzt überhaupt? Das kann ja jetzt nur schief laufen. Und ich habe das, also es war wirklich mein Erzfeind im Jahr 2024, es war mein Endgegner. Und ich habe diesen Endgegner erst am 31.12.25 dann bekämpft. Und dann dachte ich mir so, es ist 18 Uhr abends an Silvester. Unsere Freunde warten schon mit dem Abendessen auf uns für das Silvesterdinner. Und das ist jetzt meine letzte Chance, das jetzt zu machen. Und in meiner Vorstellung war das viel schlimmer. Und ich dachte, da ist eine echte Person, was natürlich Quatsch ist, weil da nicht 24/7 am anderen Ende eine Person wartet. Und dann um 18 Uhr oder so war es. Auf jeden Fall habe ich dann meinen Freund schon losgeschickt, habe gesagt, fahr schon mal zu unseren Freunden. Ich muss mich jetzt um meinen Endgegner kümmern. Und es war alles halb so wild. Ich dachte wieder, man kann dann nur dieses Video, also man muss sich ein Play angucken und es tatsächlich analysieren und dann auf Video erklären. Ich dachte, ich sehe das Play nur einmal. Ich kann meine Aufnahme nur einmal machen. Aber so war es gar nicht. Also man konnte sich das Play mehrere Male angucken. Ich hätte auch meine Aufnahme mehrere Male machen können. Ich habe es dann ein oder zweimal vielleicht, weil es in 60 Sekunden die Info unterzubringen, ist gar nicht so einfach. Aber es war dann halb so wild. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann, toll, hätte ich mich natürlich auch viel besser vorbereiten können als jetzt mal eben schnell. Aber vielleicht war das auch der Vorteil, dass ich gar nicht zu viel überdacht habe. Und es ging zum einen natürlich um die fachliche Kompetenz, die sie damit abfragen wollten, aber auch um zu sehen, was ist das für eine Person, wie spricht sie, wie kommt sie rüber. Und ich habe nicht erwartet, dass ich überhaupt Antwort bekomme und musste auch ein paar Monate darauf warten, bis dann im März 2025 dann die E-Mail kam. Congratulations, du bist dabei.
Wahnsinn. Und dann bist du im Mai in dieses Bootcamp geflogen mit den 25 anderen. Dann hat sich's ja nochmal verengt. Und ich glaube, gerade bei so Sachen in unserem Leben, die bei uns bevorstehen, man überlegt sich ja dann immer, wie wird das sein? Mhm. Ob das jetzt eine Hochzeit, ein Geburtstag, ein neuer Job, was auch immer ist, man hat ja eine ewig lange Zeit, in der man sich darauf vorbereitet und sich dann immer überlegt, wie wird das sein, wie wird mich das prägen, was für ein Mensch werde ich dann sein? Ja. Und dann hat man danach so die Rückschau und weiß dann, wie es wirklich war. Was hast du dir, nehmen wir mal einen Vergleich mit einer Tür, was hast du dir gedacht, was ist hinter dieser Tür, wenn du sie einmal aufmachst und was war dann dahinter?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es irgendwie tatsächlich geschafft, ganz, ganz wenig Erwartungen zu haben. Und ich habe meinen Fokus gar nicht so sehr auf das gerichtet, was hinter der Tür ist, sondern war mit mir selbst sehr beschäftigt, weil ich habe immer unfassbar Angst, Fehler zu machen, mich zu blamieren, gehöre ich dahin, und war so damit beschäftigt, dass ich einfach meinen Mut zusammennehme und da jetzt einfach hinfliege und das tue, was ich liebe, dass ich mich gar nicht so damit beschäftigen konnte, was hinter der Tür ist, als mich damit beschäftigen musste, durch die Tür durchzugehen, obwohl sie schon offen stand, wenn das irgendwie Sinn macht.
Ich glaube schon, ne? ich check auf jeden Fall, was du meinst.
Genau, demnach konnte ich gar nicht so wirklich sagen, was ist dahinter. Ich wusste einfach nur, es ist das Größte, was ich im Football erleben kann. Es ist die größte Liga der Welt. Ich darf da hineinschnuppern und war einfach nur aufgeregt, wie ich mich schlage in diesem Umfeld, weil ich weiß, dass da viel Druck dahinter steckt. Das ist natürlich auch eine Storytelling-Maschine auf der einen Seite, die NFL, aber natürlich fließt auch viel Geld, demnach verstärkt es den Druck wiederum. Und habe mich natürlich auch gefragt, inwieweit ist der Football noch der Football, so wie ich ihn kenne? Ja.
Und was war dann hinter der Tür, als du durchgegangen bist, auch wenn sie schon offen stand?
Hinter der Tür waren Menschen, die für den Sport brennen, junge Männer wie hier, die ihre Struggles teilweise haben zu performen, die ein Playbook lernen müssen, und Coaches, die bemüht waren, anderen Menschen bestmöglichst was beizubringen. Das Ganze natürlich mit einer Prise mehr Druck, aber am Ende des Tages waren es Menschen, es war schön, diese Dynamiken zu sehen, wie sie zwischen den Coaches entstehen, aber auch zwischen Coach und Spielern. Und der befreiendste Moment eigentlich war dann tatsächlich das erste Spiel, weil auf einmal war alles egal. Es war egal, was das für Superstars sind, es ist egal, wie man sich vorbereitet hat. Jetzt ist Kickoff und jetzt ist einfach nur Football und es ist 11 gegen 11. Und jetzt kannst du nichts mehr machen, weil, wie man so schön sagt, the hay is in the barn. Es ist alles schon erledigt. Jetzt müssen die Spieler einfach spielen.
Wie ist der Sound in so einer NFL-Kabine?
Da bin ich gar nicht so viel drin, weil ich ja meine eigene Kabine sozusagen hatte. Das heißt, ich habe gar nicht so viel mitbekommen vom Lockerroom selbst.
Aber wenn ihr als Coaching-Staff da drin seid, meine ich, wie ist der Sound im Team?
Die Luft flimmert. Das ist das, was mir als erstes einfällt, wenn du die Frage stellst. Das ist einfach, es ist der Head Coach, alle schauen ihn mit großen Augen an und ansonsten ist Ruhe, alle haben ein Ziel vor Augen, und das Schönste, was ich finde, was man sehen kann, und das ist jetzt nicht der Sound, aber was in so einem Lockerroom passiert, ist, wenn der Coach was sagt und alle nicken und alle sind voll bought in, jeder hat die gleiche Mission und alle, ja genau, das machen wir jetzt und wir gehen da jetzt raus und wir verkloppen die.
Also eigentlich gar nicht so unterschiedlich zu den Lockerrooms hier auch in der GFL, oder? Ich kann mich nur daran erinnern, zumindest bei uns in der Jugend war das so. Das war irre, wie eingeschworen man da war und wie man kurz in diesen Minuten vorm Spiel, bevor es durch die Katakomben nach draußen geht, wie das so mantraartig wirklich sich so hochschaukelt und so als würde eine Mannschaft einen Puls haben. Dann war das ähnlich so bei euch?
Ja.
Oder noch krasser?
Nee, gar nicht noch krasser. Es war genau so, es waren einfach nur mehr Menschen, es war mehr drumherum. Und umso mehr muss man sich fokussieren auf dieses, den gemeinsamen Beat, den du ja quasi angesprochen hast. Aber jeder ist in seinem Spieltagsmodus und da hat natürlich jeder so seine Art und Weise, wie er damit umgeht. Und aber wie gesagt, die Luft flimmert irgendwie. Da ist was in der Luft und dann geht man mit der gemeinsamen Mission da raus. Aber es ist jetzt auch nicht lauter oder intensiver. Okay. Es ist immer, am Ende des Tages sind es die 11, die spielen.
Du lässt es so einfach klingen, aber ich finde das so krass, als jemand, der als Jugendlicher selber gezockt hat. So die NFL ist natürlich das Nonplusultra. Und ich bin mir sicher, auch wenn dieses Energy-Level in der Kabine gleich ist, es gibt ja riesige Unterschiede. Ja. Es ist die größte Football-Liga der Welt. Es ist das Mutterland des American Football. Was können wir hier in Deutschland, du hast ja jetzt diese Erfahrung gemacht, was können wir in Deutschland von der Vereinsarbeit da drüben lernen?
Wenig, tatsächlich.
Wirklich?
Krass. Ja, weil es mangelt uns massiv an den Ressourcen. Und das, was der größte Aha-Moment für mich war und was immer wieder dafür gesorgt hat, dass ich die Kinnlade nicht mehr hochbekommen habe, war das Team hinter dem Team und die Ressourcen, die dieses Team hat. Das Team hinter dem Team ist noch mal so viel größer als die Footballmannschaft selbst. Wie viele Menschen daran arbeiten, damit so ein NFL-Team überhaupt nur trainieren kann, funktionieren kann. Dann gibt es noch die Ernährungsberater und die Athletiktrainer und die Physiotherapeuten und so viele Personen, die Social Media machen und Praktikanten ohne Ende, die überhaupt nur das Trainingsfeld vorbereiten, damit die trainieren können. Und das war das, was mich immer wieder zum Staunen gebracht hat. Natürlich auch, wenn man reist und mit dem Auto oder dem Bus aufs Rollfeld fährt, auf dem Rollfeld noch zu essen bekommt, umsorgt wird, mal kurz seinen Pass zeigt, direkt in den Flieger steigt. Im Flieger sitzt natürlich auch nicht niemand neben dir, weil damit jeder seinen Platz hat, dann gibt es ja wieder zu essen und so weiter. Aber das sind so diese Dimensionen, die nochmal ganz anders sind, wie viele Menschen außerhalb des Teams aber dafür sorgen, dass das Team funktionieren kann und das ermöglichen, mal abgesehen auch von den monetären Ressourcen natürlich. Das macht es so völlig anders. Ansonsten, wenn wir aufs Feld oder aufs Training gucken, klar, andere Trainingsbedingungen. Aber in dem Moment, wo man auf dem Feld ist und die Yardlines da sind und man einfach auf dem Gridiron ist, ist es Football. Und wir sind auch tatsächlich hier schon weit. Also an der Spitze des deutschen American Football sind wir wirklich schon weit. Mit dem, was wir taktisch machen, was wir als Coaches tatsächlich schon arbeiten, wie gut unsere Spieler schon geworden sind. Aber es ist halt nur die Spitze. Und das müssen wir natürlich auch in die Breite tragen, aber dafür braucht es Ressourcen. Und das war wirklich, wirklich mein größter Aha-Moment.
Wie würdest du das einordnen? Also ich glaube, vom Apparat her, so wie du es gerade beschrieben hast, kannst du ja nicht mal mit Bundesliga vergleichen. Es ist ja noch mal größer. Ne? Ja. Also Amerika, alles XXL. Aber weil du es gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet hast, wenn wir mal vergleichen das GFL oder ELF Level mit was Taktik, was Spielerisches angeht, ist das dann besseres Highschool-Football, College-Football? Womit kann man das vergleichen?
Das kann man so per se nicht sagen, weil die Niveauunterschiede innerhalb der Ligen bei uns auch schon massiv sind. Also die sind wirklich drastisch. Aber die besten Teams in Europa können gegen College-Teams spielen.
Krass, okay.
Jetzt nicht unbedingt die One und so, aber auf jeden Fall gegen College-Teams, das ist möglich. Und das bringt mich wieder dazu, was hier dann geleistet wird, um überhaupt so ein Team überhaupt zum Spielen zu bekommen und was die neben der Arbeit leisten müssen, ins Training gehen, Athletiktraining machen, im Gym sein, auf ihre Ernährung achten und gleichzeitig die Meetings noch dazu, weil in der NFL tun sie am Ende des Tages nichts anderes als Football, sich um ihre Körper zu kümmern und Film zu gucken, Playbooks zu lernen, Meetings, noch und nöcher. Und sogar da wird die Woche kurz von einem Gegner bis zum nächsten.
Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, was wir von drüben lernen können. Gibt es denn, wenn wir hier gar nicht so schlecht aufgestellt sind, gibt es irgendwas, was die amerikanischen Vereine von uns lernen können? Nein, darfst du auch sagen, wenn es so ist.
Ob es jetzt Lernen ist, das weiß ich nicht, aber ich kann zumindest sagen, dass sie immer wieder beeindruckt sind von der Leidenschaft, die wir hier für den Sport haben und was wir leisten und auch opfern, um das so zu tun, wie wir es tun, in unserem Rahmen zumindest, weil dort ist es für viele natürlich auch die Flucht aus dem sozialen Umfeld vielleicht, der große Traum, es aus wo auch immer sie vielleicht herkommen, rauszuschaffen, Geld zu verdienen, der klassische Wunsch eines jeden NFL-Spielers, der Mama ein Haus zu kaufen. Mhm. Also es ist ja auch ein ganz anderes Karriereziel und Lebensziel, als es hier ist. Hier ist es am Ende des Tages halt Hobby und man macht es, weil man es liebt, aber nicht, weil man irgendwann damit reich werden kann. Und das sind schon nochmal ganz andere Voraussetzungen, mit denen man an die ganze Sache herantritt. Und deswegen ist es schon so, dass jetzt eben aus der Sicht der Amis oder das Feedback, was ich immer wieder bekomme, dass sie sagen, es ist schon erstaunlich, dass wir das alles dafür tun, einfach weil wir den Sport nur lieben.
Und ich meine, es ist viel, viel größer geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Also wenn man sich das mittlerweile anschaut, wir haben NFL-Spiele, die in Deutschland ausgetragen werden. Wir haben riesige Fanbases, die Rechte sind alle explodiert und so weiter. Hast du da, weil ich meine, als leidenschaftlicher Football-Mensch, egal ob man gespielt hat oder Coach oder einfach nur als auf freiwilligen Basis irgendwie im Vereinsleben mithilft, Größe und Wachstum ist ja eigentlich das, was man sich immer gewünscht hat. Wir dachten immer so, wir müssen es immer größer bekommen und fetter. Aber irgendwann, wie das bei den meisten Sachen ist, ja, es kann auch bei Musik sein oder bei was auch immer, dann hat man diesen Faktor der Kommerzialisierung und dann ist es irgendwie nicht mehr so richtig Indie. Dann ist es nicht mehr so das Baby, das einem gehört hat. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Hast du das auch manchmal in Deutschland, dass du dir denkst, so, ah, manchmal so, als diese Aufbruchstimmung da war, war schon auch geil und jetzt ist es irgendwie alles too big oder kannst von dir aus noch viel, viel weiter wachsen?
Nee, das kann von mir aus noch viel, viel weiter wachsen. Und Football gehört uns allen und allen, die dazukommen wollen. Und deswegen freut es mich, wenn andere die Leidenschaft am Football finden, weil der Football mir selbst so viel gegeben hat und immer noch gibt. Und wenn es anderen Menschen auch so viel gibt, dann freue ich mich da einfach darüber. Und ich weiß noch, wie damals das allererste Spiel 2022 hier in München war. Ich dachte, ich kann es nicht fassen. Die NFL kommt zu mir,
die zu Bugs uns. Die waren es damals auch, ja.
Ja, genau. Das ist übrigens ein Full-Circle-Moment gewesen.
Ja.
Dass sie zu uns kommen. Und sie kommen auch noch nach München. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie groß zu NFL-Spielen rüber zu fliegen. Mhm. Und die NFL kommt einfach hierher. Und das war wie, also dieses Spiel in der Allianz Arena, das war mein persönlicher Super Bowl. Es war so hoch emotional und seitdem bin ich auch Kommentatorin. Ich wurde zuvor schon oft gefragt, ob ich kommentieren möchte und ich habe das immer abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, ich bin eigentlich die beim Sport gucken eigentlich nie was sagt. Mhm. Also ich habe nicht das Bedürfnis, da immer mich zu verbalisieren oder das zu kommentieren. Und dann bin ich aber nicht ins Stadion reingekommen. Also ich habe einfach kein Ticket bekommen.
Nicht
und ich
dachte, mal du?
Nein, und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein.
Da bin ich gar
nicht
mehr so angepisst, dass es bei mir auch nicht geklappt hat.
Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss in dieses Stadion.
Ja, klar.
Und dann habe ich zugesagt, das war damals der BR. Und dann saß ich da an der 50-Yard-Line und
crazy.
Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks und dann singen alle Country Roads und den Leuten standen die Tränen in den Augen. Ja, das war hoch emotional und das trägt mich auch tatsächlich noch immer und ich freue mich wahnsinnig, wenn die NFL hierher kommt und wir sowas einfach erleben dürfen, weil natürlich nicht jeder die Finanzen auch einfach hat oder die Zeit, in die USA zu fliegen, um ein NFL-Spiel anzugucken. Und was gibt es denn Besseres, als dass die zu uns kommen? Und es gibt immer mehr Fans. Ich werde nicht mehr gefragt, Football, ist es jetzt das mit der Ausrüstung oder das andere? Wie oft ich das gefragt wurde, weil die Leute Rugby und American Football verwechselt haben und das passiert mir so gar nicht mehr. Das bedeutet natürlich, dass es viel mehr in den Fokus gerückt ist, viel sichtbarer ist, gewinnt natürlich auch mehr Fans, aber Fans zu gewinnen heißt nicht zugleich, dass die Sportart in der Basis wächst und dass deswegen mehr Kinder beispielsweise zum Football kommen. Also das eine ist nicht gleich das andere.
So, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt immer, dass mit diesem ganz großen Hype in Deutschland, ich würde sagen, es war so 2014, 2015, als die Seahawks gerade so richtig oben auf waren und alle alles Erfolgsfans, weiß ich ganz genau. also da sind wahnsinnig viele, zumindest wo ich damals gespielt habe, und so transparent dürfen wir auch sein. Wir kennen uns eigentlich schon ein bisschen länger, auch wenn nicht so richtig, weil du hast mich mal so indirekt mitgecoacht. Ja. Das war ganz in deinen Anfängen bei den Munich Cowboys. Also ich habe Tight End gespielt, deswegen so, du warst in der Defense natürlich zugange. Aber da werden wir auch noch gleich noch ganz viel drüber sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwann dieser Punkt kam, da wurde wirklich die Jugend geflooded. Und da ist mir das total abhanden gekommen, dieses Gefühl von, ey, wir sind eine Familie, jeder hat hier so we got each other's backs mäßig. Und das hatte dann viel mehr von so einem Fußballverein, ohne jetzt blöd über Fußball reden zu wollen, aber so, es hat eine ganz andere Anonymität da Einzug gefunden. Hat sich dieser Vibe, in den du dich im Football verliebt hast, hat er sich trotzdem immer weitergehalten, auch wenn von allen Seiten noch was Neues dazu kam?
Ja, das hat sich für mich weitergehalten, weil aber auch das Verständnis einfach da sein muss, dass Football so groß ist und es nur funktioniert mit so vielen Menschen. Und ich glaube, ich kenne das, worüber du sprichst. Ich weiß, wir waren damals teilweise 14 spielfähige Frauen, die dann so ein Spiel bestreiten mussten und dann Offense, Defense und alle Special Teams gespielt haben und es durfte sich niemand verletzen. Ja. Also ich weiß, man musste 22 sein, um überhaupt spielen zu dürfen, aber dann waren halt die Verletzten irgendwie auch gedressed und dann war so viel Druck auf einem und irgendwie die Angst, dass sich jemand verletzt und so. Aber so soll halt Football ja eigentlich, und dann ist dieses Gefühl von Eingeschworenheit da, aber so soll ja Football gar nicht sein. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass es auch für Spieler schwieriger wird, je größer die Teams dann auch sind, weil man dann auch nicht automatisch der Starter ist, nicht automatisch alle Snaps und alle Reps bekommt. Aber das macht halt Football aus. Wir brauchen all diese verschiedenen Typen. Man braucht so viele Spieler, man braucht so viele Coaches, damit es auf einem guten Level einfach gespielt werden kann. Und deswegen bleibt es für mich auch nur die Herausforderung, dieses Team weiterhin so eingeschworen zu halten, wird halt größer.
Okay. Du hast das Coaching-Game ja wirklich eigentlich durchgespielt. Zumindest, ja doch, ey, wirklich so, ich muss mich gar nicht einschleimen, du sitzt ja schon hier. So, du bist für mich wirklich so die Godmother of American Football in Deutschland, ist einfach so. Ich meine, klar, weil ich dich halt auch ganz in den Anfängen schon, und da war ich 13 oder so, bei uns hab da rumturnen sehen. Aber,
ja, und ich
so,
natürlich dann 14.
Ja, ich glaube, du warst jünger als wir damals. Ja. jetzt hast du echt viel Erfahrung gesammelt mit Coach, also du als Spielerin mit Coaches, aber dann du auch als Coach. Was macht deiner Meinung nach einen wirklich guten Coach aus?
Ja, das ist wahrscheinlich auch wiederum nicht zu verallgemeinern, weil jedes Team braucht ein bisschen, je nachdem wie das Team zusammengesetzt ist, ein bisschen was anderes. Aber das bringt mich vielleicht zum ersten Punkt, Selbstreflexion. Also in dem Jahr, in dem ich Head Coach war, war ich wahrscheinlich ganz viel damit beschäftigt, mich selbst zu reflektieren, um zu wissen, bin ich auf der richtigen Spur? Führe ich richtig? Gebe ich den Leuten das, was sie gerade brauchen und führe ich uns in die richtige Richtung? Dazu braucht es unglaublich viel Selbstreflexion. Demnach auch eine Kompetenz, das Ego zurückstellen zu können. Ich sage nicht, dass ich kein Ego habe, aber an vielen Stellen ist es einfach nicht angebracht. Und das muss man zurückstellen können und so objektiv, wie es einem irgendwie möglich ist, Dinge zu betrachten. Weil jeder von uns hat seine eigene Realität. Wir sitzen zwar jetzt beide hier, aber du empfindest es anders als ich. Deine Realität ist anders als meine. Jeder hat seine Filter. Und dazu gehört natürlich auch, dass man über viel Bescheid weiß, damit man, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, natürlich diese Beziehungen aufbauen kann. Aber wichtig ist halt zu verstehen, was sind meine Filter und was sind deine Filter? Was ist deine Realität und was ist meine? Und nur so kann man dann natürlich auch Beziehungen aufbauen. Und die Beziehungen sind das A und O. Davon lebt ein Team, davon lebt ein Coach. Niemand folgt dir, wenn du keine Beziehung zu den Personen hast. Und dazu gehört natürlich zu verstehen, wie sie ticken, viel über sie aber auch zu wissen, um diese Beziehungen letztlich aufbauen zu können. Und dann Vertrauen will verdient sein. Und das sind so diese wichtigen Dinge. Selbstreflexion, Ego zurückstellen, so objektiv, wie es halt nun mal geht, zu sein. und Beziehungen aufzubauen. Und dann natürlich die nötige Fachkompetenz, keine Frage.
Aber wie macht man das mit den Beziehungen? Weil ich meine, wenn du, ich ziehe nochmal einen Vergleich zum Fußball, du hast eine E-Jugend, die du trainierst, die hat 11 Spieler auf dem Feld und dann vielleicht nochmal irgendwie 9 Reserve oder so. Und beim Football hast du ja einfach, das Team ist ja viel, viel größer und gerade als Head Coach, es gibt ja einen Grund, warum du deine Position Coaches hast, ja? Und du hast einen ja in München als Head Coach gearbeitet. Wie schafft man es, zu so vielen Menschen dann gleichzeitig zu so einem Riesenkader eine persönliche Beziehung aufzubauen?
Ja, 24/7 Kommunikation. Also es ist wirklich, das war sehr, sehr, sehr herausfordernd. Zum einen muss man mal klar definieren, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, was ist mir wichtig. Weil wenn jetzt meinen Position Coaches andere Dinge wichtig sind als mir, dann sprechen wir nicht die gleiche Sprache. Und um die gleiche Sprache sprechen zu können, muss ich natürlich auch permanent feinjustieren, mit meinen Position Coaches sprechen, damit wir immer noch in die gleiche Richtung gehen. Deswegen ist das unglaublich viel Kommunikation und Feinjustierung mit den Position Coaches, weil dann ist es dieser Trickle-Down-Effekt. Die Position Coaches sprechen wiederum dann zu der Position und so wird ja diese Message, die ich habe oder das Ziel, das ich habe, dann weitergeführt nach unten bis zu den Spielern. Aber auch bei den Spielern ist es so, viel Kommunikation, das schafft man auf dem Feld meist gar nicht. Aber dann zu schreiben, ich weiß, wann sie Geburtstag haben, ich wusste, ob sie Beziehungsstress haben, ob sie in ihren Abschlussprüfungen sind. Und oftmals ist es als Position Coach nicht so, weil da kennt man dann seine Positionsgruppe gut. Deswegen kann man dann auch mal Good Cop, Bad Cop spielen, so als Head Coach und Position Coach. Aber ich sehe das als meine Aufgabe, als Head Coach über alle Bescheid zu wissen. Und das inkludiert die Coaches als auch alle Spieler. Und Warm-up, das sind oft 10 Minuten, aber es sind die wichtigsten 10 Minuten des Trainings, wo ich zu allen einmal Hallo sagen kann und nachfragen kann, und wie lief die Prüfung und wie geht's dir und wie geht's deiner Oma, und einfach auch zu zeigen, dass ich sie sehe, dass sie mir was bedeuten.
Das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
Das ist auch anstrengend. Ich habe auch meine Coaches immer wieder gechallenged und habe gesagt, ich weiß, dass ihr nicht alle Spieler hier kennt, vor allen Dingen, weil wir in München mit der ersten und der zweiten Mannschaft zusammen trainiert hatten und teilweise über 100 Spieler auf dem Spielfeld hatten. Und habt dann gesagt, so, an eure Challenge ist es jetzt, dass ihr mit mindestens 3 Spielern sprecht, mit denen ihr zuvor noch nicht gesprochen habt, und etwas über diese Person herausfindet, von der ihr glaubt, dass ich sie nicht weiß. Und das meldet ihr mir dann zurück.
Crazy.
Und solche Dinge.
Wahnsinn. Du hast ja auch, also du hast ja dafür gesorgt, dass quasi bei deinen Spielern das Beste rausgeholt wird, sowohl psychisch als auch physisch. Das war aber dann auch für dich ein Punkt dann irgendwann, ich glaube auch genau während dieser Head Coach Zeit, wo du dann gemerkt hast, oh, jetzt bröckelt's bei mir aber langsam. Nimm uns da mal mit, was ist da passiert?
Ja, vielleicht fange ich an in 2022, das muss man auch erwähnen, hatten wir eine großartige Teampsychologin, die mitgearbeitet hat. Und das war eine der wichtigsten Personalien tatsächlich. Und die hat mir auch geholfen zu verstehen, was im Team los ist. Und mit der konnte ich natürlich dann auch justieren, ohne jemanden zu manipulieren, um das geht es gar nicht, aber einfach die zu unterstützen. Und hat mit Positionsgruppen gearbeitet, mit Spielern gearbeitet, weil es ist halt auch ein Mental Game. Also es geht auch darum, wie alle mental drauf sind. Und diese Dynamiken, die verselbstständigen sich schnell. Deswegen ist es wirklich immer fein zu justieren, die ganze Zeit. Ich habe immer den Anspruch, ich gebe dem Team alles und will mich natürlich auch beweisen und will beweisen, dass das meine oberste Priorität hat. Und ich hatte sie nicht mehr, schon ehrlicherweise schon mehrere Jahre nicht mehr, dass die Priorität irgendwie auch bei mir lag. Aber zu Führung gehört natürlich auch die Kompetenz Selbstführung, die ich dann ganz bewusst hinten angestellt habe. Aber es ist mir dann 2023 so ein bisschen auf die Füße gefallen. Wir waren 2022, das war mein erstes Jahr, sehr erfolgreich. Und 2023 war es dann so, dass dann ein ELF-Franchise hier auch gegründet wurde in München und viele Spieler einfach das Team verlassen haben. Das ist halt einfach so, die Fluktuation ist sowieso immer hoch von einem Jahr aufs nächste. Und wir dann wirklich auch einfach viele junge und unerfahrene Spieler auch dabei hatten und einfach viel verloren haben. Und verlieren ist nie schön und möchte man nicht, vor allen Dingen, wenn es im Vorjahr gut lief. Und ja, dieses viele Verlieren, nicht voranschreiten, ich brauche immer Progress, es muss immer vorangehen, es muss sich immer was entwickeln. Das heißt nicht, dass man das sofort sieht als Endergebnis oder Outcome, dass man deswegen dann sofort gewinnen muss. Aber ich muss zumindest immer sehen, dass sich Dinge weiterentwickeln. Und dann kam dazu, dass ich dann bei RTL angefangen habe zu arbeiten, was ja in Köln ist. Dann bin ich da noch hin und her geflogen und habe dann gleichzeitig hier angefangen zu kommentieren bei The Zone, hatte nebenbei noch meinen Job. Wie gesagt, der Druck war groß, dass wir nicht in die Relegation gehen müssen 2023. Und da habe ich mich dann schon massiv übernommen. Und da sind Nächte teils ganz ausgefallen, beziehungsweise waren halt dann nur 1, 2, 3 Stunden lang. Und das kann man nur so und so lang machen, bis man dann selbst irgendwie so gegen eine Wand fährt. Und das ist mir dann tatsächlich auch passiert, dass ich gesagt habe, jetzt ist zu viel. Jetzt sehenden Auges bin ich gecrashed und muss halt jetzt auch einfach wieder lernen, ab und an die Zeit mir für mich zu nehmen, dass es nicht schlimm ist, auch mal mir die Zeit für mich zu nehmen, weil es dazu gehört, am Ende des Tages ein besserer Leader sein zu können.
Wenn dir die Frage jetzt zu privat ist, dann sagst du es, dann musst du sie nicht beantworten. Aber was war diese Wand, gegen die du gecrashed bist? Wie hat sich das bei dir geäußert?
Das ist schwer zu sagen, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr leisten, ich konnte nicht mehr so abliefern, wie ich wollte. Und dieser ewige Schlafmangel kombiniert mit Frust und schlechter Ernährung am Ende des Tages war es einfach nur so, ich habe wirklich einfach nur noch jeden Tag geweint und dachte mir, ich halte es nicht mehr durch. Ich schaff's einfach nicht mehr, bis unsere Saison vorbei ist. Dann war die Gott sei Dank vorbei. Wir haben auch die Liga halten können, was das Ziel war zu Beginn der Saison. Und dann ging es aber noch weiter mit dem Kommentieren. Und es war einfach jeden Tag dieses, ich habe keine Energie mehr, noch den nächsten Tag zu schaffen. Und habe dann hingefiebert auf meinen Urlaub, beziehungsweise es war ein sehr... Ja, es war nicht nur ein Urlaub, es war so eine richtige Auszeit für mich. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben dann 5 Wochen weg. Ganz alleine bin ich gereist. Und ich hätte es kaum noch gefühlt geschafft, einfach dahin, weil ich immer gesagt habe, ich überlebe den nächsten Tag nicht mehr. Ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann nicht mehr Gas geben, ich kann nicht mehr funktionieren. Weil mein Glaubenssatz ist immer, funktionieren, funktionieren, funktionieren und du musst hart arbeiten und du musst immer härter arbeiten als alle anderen. Das kann natürlich dann sehr fatal werden, ist kein gesunder Glaubenssatz.
Und dieser Urlaub war der Turnaround?
Der Urlaub das war die Rettung. Es war nicht der Turnaround, es geht auf jeden Fall bergauf. Ich muss aber immer noch daran arbeiten, meine Tage sind immer noch lang. Ich stehe in der Früh auf, gehe in die Arbeit und um 23 Uhr abends klappe ich den Laptop frühestens zu. Also meine Tage sind immer noch ein bisschen zu lang. Ich mache zu viel gleichzeitig und passe immer noch nicht so gut auf mich auf. Aber es war definitiv meine Rettung und es war so eine heilende Reise. Seitdem, ich war übrigens in Afrika, in Südafrika und Namibia. Und das hat jetzt einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen, weil das wirklich eine heilende Reise für mich war. Und ja, vielleicht muss ich öfter Urlaub machen.
Ich wünsche es dir. Siehst du das, was du alles erreicht hast? Nein, weil ich merke, du bist ein Mensch, der extrem viel am Hustlen ist. Ja. Du bist richtig viel am Machen, du willst immer weiter Gas, Gas, Gas geben. Aber das hast du jetzt halt auch schon 10, 15 Jahre lang gemacht. Gibt es bei dir diese Punkte, wo du dir denkst, ah cool, das habe ich ja alles erreicht und vielleicht auch mal, du mal stolz auf dich bist? Weil ich finde, das könntest du absolut sein.
Ja, schwierig. Ganz schwierig bin ich ganz, ganz selten. In Afrika war einer der Momente, da bin ich alleine wandern gegangen und dachte mir, krass, in Deutschland dürfte man da nie alleine wandern. Da könnte ich einfach das Meer wegschwemmen und da könnte man runterstürzen. Und es waren so viele Momente, wo ich mir dachte, boah, das dürfte man jetzt in Deutschland nicht. Und da war ich alleine unterwegs und ich habe dann wirklich beim Wandern einfach irgendwann zu weinen begonnen und dachte mir, krass, ich bin gerade richtig stolz auf mich. Ich bin gerade voll stolz auf mich, dass ich das alleine mache, bei einer Wanderung. Einfach, weil ich alleine da gewandert bin. Und wenn ich aber auf mein Leben zurückblicke und auf diese Meilensteine, die du vorhin angesprochen hast, das ist ganz selten, dass ich mir denke, wow, voll gut, Nadine. Da kannst du jetzt echt stolz sein. Das passiert mir ganz, ganz selten. Da muss ich mich ganz bewusst hinsetzen. Und das passiert mir nur in Momenten, wo ich wieder massive Selbstzweifel habe und mir denke, nee, das ist, da hast du gar nichts verloren und das kannst du ja gar nicht, oder mich dann unter den Scheffel stelle oder unterschätze. Das sind die Momente, wo ich mich hinsetzen muss und mir sagen muss, guck mal, du hast doch das schon geschafft und du hast doch das schon geschafft. Hat es irgendjemand anders schon so geschafft wie du? Ja, da muss ich mich ganz bewusst hinsetzen und mir das nochmal ins Gedächtnis rufen. Und es ist ganz lustig, dass du es ansprichst. Ich überlege, so eine systemische Coach-Ausbildung zu machen. Mhm. Und war letztens bei so einer Einführungsveranstaltung. Und da musste man sich eben mit so Problemsätzen auseinandersetzen, so als kleine Einführung. Und was muss ich mir denken? Und da stand auf meinem Zettel ganz groß: Ich denke an die Dinge, die ich bereits geschafft habe. Und deswegen ein wichtiger Punkt, muss ich mir ins Gedächtnis rufen, aber es kommt nicht selbstverständlich. Also ich stehe jetzt nicht da und denke mir, krass, Nadine, richtig, richtig gut.
Das war dann einfach mein Part in der Vorbereitung. Danke. Auf die Folge heute. Weil ich mir einfach dachte, so seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, vor 12, 13 Jahren auf dem Footballfeld, auf dem Training Ground von den Munich Cowboys, da kannst du schon sehr, sehr stolz drauf sein. Ich will das jetzt auch gar nicht zu einer Therapiestunde ausatmen lassen. Ich bin beim schlauen Büchlein und allem. Aber mich würde schon nochmal interessieren, was du dann daraus gelernt hast, wie wichtig Mental Health auch im Profisport eben gerade ist. Du hast schon angesprochen, ihr hattet eine Teampsychologin. Was für ein Faktor ist das?
Einer der größten Faktoren war das für uns. Spielt eine riesige Rolle. Und wir haben jetzt schon drüber gesprochen, was für Strippen, also das soll jetzt gar nicht negativ klingen, weil es geht ja nicht ums Manipulieren, sondern es geht darum, alle zusammenzuhalten, Brände zu löschen und dann doch irgendwie in Anführungsstrichen die Strippen zu ziehen. Das kann ja eine Person nicht alleine. Deswegen gibt es natürlich auch die Position Coaches. Aber wir sind alle keine Psychologen und jeder wahrscheinlich mit einem guten Verständnis dafür, wie Menschen ticken, wie die Menschen ticken, mit denen man arbeitet und das System, Team funktioniert. Aber da natürlich nochmal einen Profi dabei zu haben, hilft, um das Team zusammenzuhalten und das Teamziel zu erreichen, was natürlich meine Prio ist als Head Coach. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, jeder hat seine Kämpfe, jeder tickt anders. Man versucht immer, alle gleichermaßen abzuholen, genauso wie man als Coach versucht, jeden Lerntyp irgendwie abzuholen. Aber man schafft es halt nun mal nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass alle auf diesem Weg, so fordernd wie er ist, nämlich im Football, auch gesund bleibt. Und das ist natürlich was man von außen oder wenn man im Football nicht ist, gerne unterschätzt, wie intensiv solche Saisons sind, weil es so viel kognitive Arbeit erfordert und so viel Mental ist, weil es ist eben auch nicht auf dem Spielfeld dieser Spielfluss wie im Fußball, wo man zwar irgendwie schon dabei ist, aber es ist immer ein 1:1, es ist jedes Mal wieder ein Mano e Mano, es tut wieder weh, du läufst immer Gefahr, dich zu verletzen, wie immer im Sport, natürlich, keine Frage, aber dann auch nochmal dieses Vertrauensverhältnis, hey, wenn der seinen Block nicht macht, kriege ich so richtig auf die Mütze. Das ist nochmal ein ganz anderes Level an Vertrauen, das man da aufbauen muss. Und deswegen, ich kann in diesem Podcast gar nicht erzählen, auf wie vielen Leveln das nötig ist, da natürlich kognitiv dran zu arbeiten, mental zu arbeiten, aber natürlich auch dabei zu versuchen, gesund zu bleiben.
Ich habe das Gefühl, die menschlichen Verbindungen, zumindest in meiner sportlichen Karriere in ganz großen Anführungszeichen, aber ich habe viele verschiedene Sportarten ausprobiert, die menschlichen Verbindungen waren nirgendwo so stark wie beim Football, weil man wirklich nur als Kollektiv funktionieren kann. Man kann nicht wie in anderen Sportarten, Teamsportarten, gibt es nicht den einen, der es rausreißen kann, sondern du kannst der beste Running Back überhaupt sein, wenn vorne an der O-Line alle Blocks fallen, dann kriegst du einfach kolossal aufs Maul. Ja. Ich habe das Gefühl, die Spieler prägen sich alle sehr gegenseitig. Ihr Coaches prägt die Spieler auch ganz enorm, vielleicht auch manchmal mehr, als euch das bewusst ist. Hattest du einen Moment als Spielerin, wo du eine Ansprache von einem Coach, einer Coachin gehört hast oder im One-on-One mit denen, was dich so nachhaltig richtig geprägt hat?
Als Spielerin, ja, das muss ich kurz zurückdenken. Da war ich ja, wie wir gerade festgestellt haben, noch vor 14.
Ja.
Tatsächlich habe ich mit 27 angefangen. Da war ich natürlich schon anders geprägt mit 27 als du jetzt beispielsweise als Jugendspieler. Mhm. Gerade als Jugendcoach hat man dann nochmal ganz anderen Einfluss auf die Entwicklung als jetzt auf mich jetzt mit meinen 27 Jahren. Ja. Nichtsdestotrotz muss man jetzt auch mal sagen, dass im Frauenfootball das Coaching noch nicht so weit ist, wie es im Männerfootball ist, weil es dann nochmal die Randsportart der Randsportart, es ist nun mal so. Deswegen hatte ich da ehrlicherweise nicht so prägende Momente mit meinen Coaches, viel mehr mit den Unterstützern, die ich hatte aus dem Männerteam oder damals Garen Holly, dem Coach im Männerteam, der später auch mein Headcoach war, als ich die Männer gecoacht habe oder auch tatsächlich uns Ladies gecoacht hat. Da gab es schon Momente, die mich geprägt haben, aber es ist wirklich nicht dieser eine Moment dabei, ich sage, boah, da kriege ich jetzt sofort Gänsehaut, wenn ich dran denke, und das hat mich so massiv geprägt. Das kann ich tatsächlich nicht behaupten.
Ich glaube, das Schöne ist, es gibt ganz, ganz viele junge Spielerinnen und Spieler, die das mal über dich sagen werden. Das weiß ich. Ich denke mir, du hast damals schon, ich habe das erst jetzt in der Recherche gecheckt, dass du da gerade erst als Spielerin eigentlich angefangen hast, als du dann auch in der A- oder B-Jugend bei den Cowboys war das damals, als Aushilfs-Position-Coach quasi noch mit dabei warst. Und du hattest, das war ja wirklich eine Bande, 30, 40 Jungs, hochpubertär, wirklich der Sound in der Kabine war beyond ekelhaft eigentlich, so wie halt Jungs so irgendwie, ne? Und du hast eine solche Autorität da ausgestrahlt, zumindest aus meiner Perspektive, wo ich mir wirklich so dachte, so krass, die hat so einen Plan, die steht so über den Dingen, und das war ja ganz der Anfang so bei dir. Und ich glaube, wenn jetzt mit so vielen Jahren noch dazwischen, wird sich das nochmal mehr aufgebaut haben bei dir auf jeden Fall. Wenn du junge Spieler heute siehst, und du siehst, stell dir mal vor, du hast zwei vor dir. Der eine ist enorm krass in der Physis auf seiner Position. Sie spielen beide die gleiche Position. Und der andere hat ein krasses Spielverständnis. Wer glaubst du, würde eher den Step auf das nächste Level, College Football, NFL vielleicht sogar mal schaffen? Der mit der besseren Physis oder der mit dem besseren Spielverständnis?
Ja, also in der Spitze des europäischen Footballs, der mit dem besseren Spielverständnis. Weil am Ende des Tages geht es nicht nur darum, wie schnell kannst du laufen, sondern wie schnell checkst du das Spiel und bist dann dort, wo du sein musst. Und da geht es nicht darum, ob du dann eine 4-4 läufst oder eine 4-8, weil der es früher liest, der früher checkt, was Sache ist, wo der Ball hingehen wird, der wird früher an Ort und Stelle sein. Demnach, der mit dem Spielverständnis kommt dann weiter. Wenn wir allerdings die USA betrachten, das ist anders. Da geht es um Maße, da geht es um Anthropometrie. Wie groß sind deine Hände? Wie groß bist du? Wie schwer bist du?
Sorry.
Anthropometrie, ja. Also alles, was so, wie du gewachsen bist.
Okay.
Also wie lang bist du? Wie groß bist du? Wie schwer bist du? Ja. Das zählt für die so viel mehr, weil sie dann sagen, alles andere machen wir. Du musst den Körper bringen, du musst das Fleisch bringen, das wir brauchen, und wir kümmern uns um den Rest. Deswegen, wenn man jetzt da genetisch bestens aufgestellt ist für American Football, sagen wir mal, für die Position Offensive Line, das ist ja so ein Klassiker, und du bist dann deine guten 2 Meter und hast deine 140 Kilo, bist explosiv, hast lange Arme, dann sagt die NFL, zeig mal, was du kannst.
Aber viele Jungs, die es auch aus Deutschland rausgeschafft haben, sind ja auch die absoluten Hünen. Das sind ja die richtigen Viecher auch. Okay, und dann wird quasi das Brain Modeling, alles davon wird dann in den USA gemacht, direkt in den Teams. Dann schaut man Film, guckt sich die Taktik an und so weiter. Okay.
Ja. Wenn wir aber diesen Schritt in die Staaten und den Schritt Übersee mal weglassen, dann ist es aus meiner Sicht immer der mit dem Spielverständnis vor allen Dingen, weil die machen ja das ganze Team besser. Die machen ja auch die Leute um sich rum besser. Und das sind immer Spieler, wo die anderen dann auch nochmal aufschauen und sagen, krass, jetzt hat er das schon wieder gelesen, jetzt hat er das schon wieder gecheckt. Der ist echt smart. Mhm. Und so will ich Football auch sehen, so will ich Football auch verstehen. Und die helfen dann den Leuten drumherum, Football durch diese Augen auch zu sehen. Und das ist jetzt eine Coach-Antwort, gell?
Ja. Du bist Coach. Das ist in Ordnung, dafür haben wir dich hier. Was würdest du einem jungen Jugendspieler, der richtig Bock hat, irgendwann mal ganz weit oben zu zocken, der einfach the sky's the limit NFL spielen will, was würdest du diesem jungen Menschen raten?
Hustle, hustle, hustle und scheiß auf Social Media.
Okay, wieso scheiß auf Social Media?
Ich hab so das Gefühl, das ist jetzt, das muss ich noch verifizieren über die Jahre, aber alles verändert sich. Wir verändern uns als Gesellschaft, wir sind anders sozialisiert. Ich meine, wir haben gerade mit einer Polaroid-Kamera ein Foto gemacht. Ja? Also Dinge verändern sich.
Blenden wir noch ein.
Dinge verändern sich. Und Football per se wird viel auf Social Media gespielt, in Anführungsstrichen, weil es gibt halt so viel her. Und am Ende des Tages kann man sich aber in dieser Welt Social Media, finde ich, auch verlieren. Ja, man kann es gut für sich nutzen, aber man kann sich auch verlieren. Und ich glaube, gerade in so frühen Jahren kann das schnell mal passieren, dass viel meiner Ressourcen darauf gehen, wie ich da wirke, ob ich auf Instagram der krasse Footballspieler bin. Du hast aber, wenn du dich maximal entwickeln willst, keine Zeit dafür, weil du musst dich mit dir beschäftigen, du musst dich beschäftigen, ausreichend Regeneration zu haben, dich richtig zu ernähren, die richtigen Coaches zu finden, ins Gym zu gehen und auf dem Feld zu hustlen. Und deswegen darf man sich nicht so viele Gedanken machen über, wie sieht es jetzt auf dem Highlight-Tape aus, wenn man das natürlich auch tut, das ist auch völlig legitim, weil man ist maximal kompetitiv, das ist auch voll okay. Aber ja, deswegen, ich werfe das jetzt einfach so in den Raum, weil ich es einfach oft gesehen habe, dass dann Social Media so viel Wert hat, aber das macht nicht deinen Wert als Spieler aus und das macht dich nicht zum besseren Athleten und nicht zu einem besseren Footballspieler.
Ich finde das super krass spannend, was du da gerade ansprichst, weil das bei mir ganz viele Sachen aufmacht, weil es gibt ja durchaus Sportarten, wo immer wieder kritisiert wird, okay, Leute, die natürlich sportlich schon an einem super Punkt sind, die aber dann auch noch viel Reichweite haben, schaffen den Sprung in den Profisport zu manchen Teams, in manche Mannschaften einfach schneller. Würdest du den Football davon freisprechen, dass jemand, der vielleicht ein bisschen schlechter ist, in einem Draft eher vorgezogen wird, aber der mehr Reichweite hat als der andere? Ist
Bevor ich die Frage beantworte, muss ich das nochmal kurz einordnen mit meinem Scheiß auf Social Media, weil es ist natürlich auch eine Quelle, wie man Geld verdienen kann und eben Reichweite kreieren kann, wenn man im Profisport ist, ja, um Gottes Willen. Also das ist wichtig heutzutage, Eigenvermarktung, Branding und so weiter. Was ich nur sagen will, in der Entwicklung vom Jugendspieler hin zu meinen Träumen, muss ich mich schon auf mich fokussieren in erster Linie und darf mich nicht verlieren in diesem ganzen Social-Media-Game. Aber ansonsten ist Social Media legitim und es ist ein wichtiges Thema. Bedenken wir nur an die Sporthilfe und an Sportarten wie Turnen, Leichtathletik. Ja, die haben existenzielle Ängste teilweise und Social Media kann da helfen. Ja, also wie gesagt, das würde ich aber voneinander trennen, die zwei Dinge. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe.
Hilft Reichweite vielleicht auch dabei, aufs nächste Level zu kommen?
Kann es auf jeden Fall, weil viel mit Reichweite heute zu tun hat. Es geht viel um Sichtbarkeit und wenn ich jetzt sagen würde, die Reichweite, die jemand hat auf Social Media, zählt heutzutage nichts, dann wäre das einfach grundlegend falsch, weil Reichweite wichtig ist und Sichtbarkeit wichtig ist. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt auch, dass es auch genauso nach hinten losgehen kann, je nachdem, was man auch für ein Bild nach außen vermittelt. Du sprichst über den Draft, wenn jetzt ein Team eine gewisse Kultur hat und du aber ein anderes Bild auf Social Media vermittelst, dann bist du nicht der Richtige fürs Team. Auch wenn du die richtigen Zeiten hast, die richtigen, wie wir jetzt wissen, anthropometrischen Sachen mitbringst. Wenn das, was du darstellst in Social Media, nicht zum Team passt, dann kann das dazu führen, dass du nicht von diesem Team gedraftet wirst. Und Shedeur Sanders ist auch ein Beispiel, dass es vielleicht auch mal nach hinten losgehen kann, wenn man sehr berühmt ist und das Team auch weiß, was dann alles noch mit hinten dran hängt an dir als Person, wenn man dich jetzt ins Team holen würde.
Also kein Mistbauen, aber was Nadine eigentlich damit sagen will, ist, werdet Influencer, dann schafft ihr es auch in die NFL. Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Lass uns ein bisschen noch über deine Entwicklung sprechen. Ich finde das total krass, weil wir eine Gemeinsamkeit haben, bei der ich Geld darauf gewettet hätte, dass es die nicht nochmal ein zweites Mal gibt. Bevor wir beide zum Football gegangen sind, und dir glaubt man das, wenn man mich so ansieht, würde man das wahrscheinlich nicht glauben, wir beide haben vor dem Football mal Ballett getanzt. Und das ist kein Witz. Hier hinter den Kulissen lachen die Kollegen schon. ist so, aber du auch wirklich richtig professionell in einer großen, bekannten Stiftung in Deutschland. Erzähl mal, wie hast du, wir kommen dann nachher wieder zum Football, aber was waren so deine Anfänge? Du warst beim Ballett.
Ja, ich war beim Ballett und meine Eltern erzählen mir das immer wieder. Ich kann mich ja selbst nicht mehr dran erinnern. Ich war 2,5 und habe Ballett im Fernsehen gesehen und ab dann habe ich gesagt, das mich machen. Und da habe ich jeden Tag gesagt, Ballett, 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 bis sie mich zum Ballett geschickt haben. Deswegen war ich noch im Ballettunterricht, bevor ich 3 Jahre alt wurde.
Crazy.
Ja, also es war ziemlich früh und ich glaube, da war meinen Eltern noch klar, ich kann wohl stur sein. Ich glaube, das habe ich mir tatsächlich auch behalten. Und bin dann ins Ballett gegangen und das war mein Ein und Alles. Ich habe das gelebt, ich habe das geatmet. Ich habe den ganzen Tag nur an Ballett gedacht. Ich habe in jeder freien Sekunde Ballett gemacht. Wenn niemand hingeguckt hat, habe ich versucht, meine Füße zu pointen oder durch irgendwelche Positionen zu gehen. Ich hatte eine Ballettstange in meinem Zimmer. Ich war Ballett.
Ich glaube, nach allem, was wir jetzt heute von dir gehört haben, klingt das wahnsinnig nach dir. So, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Wie ist es dann, du hast das wie viele Jahre gemacht?
Ich glaube, so mit 14, so in der Pubertät, habe ich dann aufgehört. Mhm. Also ich war in meiner Ballettschule da in München, habe es dann eben in die Stiftung geschafft und habe dann auch ein paar Auftritte in der Oper und im Prinzregententheater gehabt. Und ich habe noch schon die Programmhefte habe ich noch zu Hause und so ein paar Bilder von damals. Und dann bin ich aber, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, wann das war. Also mit den Schulnoten war noch alles gut. Also das weiß ich ganz sicher, dass das nicht der Grund war, warum ich aufgehört habe. Aber ich hatte dann irgendwie so ein bisschen Neurodermitis. Dann hieß es immer, es ist psychosomatisch und natürlich das eigene Körperbild, das war auch immer schwierig.
Und hast du dir damals vielleicht ein bisschen zu viel Stress gemacht, wenn es psychosomatisch war?
Das haben die gesagt, dass es psychosomatisch war, aber ich krieg die Diagnose oft. Das kann ja nicht sein, dass immer alles nur psychosomatisch ist. Also,
wenn man sich
das,
immer zu viel Stress macht, vielleicht schon.
Vielleicht, aber Stress ist auch sehr subjektiv demnach.
Ja. Aber wie würdest du sagen, hat dich das geprägt? Weil man muss ja sagen, Ballett ist ja wirklich eine der anspruchsvollsten Sportarten überhaupt für Körper, aber auch für den Kopf. Du musst so fokussiert sein, du musst so eine krasse Disziplin haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, die hast du heute auch noch. Wie hat dich das geprägt?
Ja, Ehrgeiz. Also ich war unfassbar ehrgeizig. Ich bin nicht mehr so ehrgeizig manchmal, glaube ich, wie früher. Mhm. Zumindest bilde ich mir das ein. Ob das jetzt so ist, weiß ich natürlich nicht. Disziplin. Ich liebe Disziplin. Ich lebe für Disziplin. Ich versuche es auch zu vermitteln. Und es ist ja auch so, Motivation hilft dir nur so und so weit, aber Disziplin wird dich weiterbringen. Und das kommt aber auch aus dem Kampfsport. Also mein Vater ist leidenschaftlicher Kampfsportler und da wurde mir das auch schon immer eingetrichtert. Also Disziplin begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Deswegen hat es aber vielleicht auch so gut gepasst mit dem Ballett. Und ja, also Ehrgeiz und Disziplin, das sind so die zwei Dinge, wo ich sage, an das denke ich, wenn ich an Ballett denke, und das habe ich mir auch behalten bis zum gewissen Grad.
Lass uns mal die Brücke schlagen zwischen dem Ballett und dem Football. Gerade so, wir haben jetzt vorhin alle drüber gelacht, weil es ja zumindest bildlich total die krassen Gegensätze sind. Ich glaube, dass es aber schon Parallelen gibt. Siehst du die auch?
Absolut. Total.
Wo sind die?
Total. Körperbeherrschung, dieses Mental Game, weil du machst die Dinge, nichts davon ist angenehm. Nichts. Und du tust es trotzdem. Und ich bin danach im Football gefragt worden, als ich angefangen habe zu spielen. Da hatte ich ja überall blaue Flecken. Mein Körper war das gar nicht gewöhnt. Ja, warum tust du denn das? Ja, das gehört dazu und Schmerz gehört genauso dazu. Das war aber auch dieses Ankommen, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber dieses Ankommen im Football. Mhm. Ich habe Schmerz erlebt im Ballett. Ich habe Schmerz erlebt im Kampfsport. Und Der bisschen Schmerz im American Football war ja dann
da nicht an,
irgendwie lächerlich.
Ja. Der war lächerlich.
Ja, ja, es ist sechs, aber.
Sie jetzt schon die Zitatkacheln. Der Schmerz beim Football war aber lächerlich, habt euch nicht so.
Aber es ist wirklich die Disziplin, die man mitbringen muss, das auf diese Feinheiten und die kleinen Dinge, die Technik zu achten. Everything matters, ob das jetzt ist, weil du ein maximal ästhetisches Bild abgeben willst als Ballerina oder weil es um die Kleinigkeiten geht in der Technik, um deinen Gegner zu dominieren oder diesen Spielzug präzise auszuführen. Demnach sehe ich da schon extrem die Parallelen. Und es sind Choreografien am Ende des Tages. Im Ballett gemeinsam mit den anderen. Im Football ist es auch eine Choreografie. Du choreografierst einen offensiven Spielzug beispielsweise. Ja. Du bewegst dich gemeinsam. Und das trainierst du die ganze Zeit.
Ich glaube, die gerade den Podcast auch im Video schauen, haben gerade richtig gesehen, wie es bei mir so gemacht.
Ich habe es
so,
übrigens auch gesehen.
Wow, da ist ja gerade richtig ein Schalter umgelegt worden. Das ist wahnsinnig wild. Was glaubst du, hat dir das auch für dein privates Leben mitgegeben? Diese harte Schule, dieses immer sich durchbeißen wollen, immer, du hast gerade gesagt, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Wie hat dich das als nicht Coach oder Spielerin, sondern einfach die Nadine geprägt?
Ich habe viel von der Disziplin natürlich mitgenommen auf mein berufliches Leben. Und deswegen war mir immer wichtig, die Beste zu sein. Es war mir wichtig, als die Beste meinen Berufsabschluss zu machen, was ich getan habe. Es war mir wichtig, dass ich mein Studium mit einer 1 abschließe. Und das sind so die Dinge, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Immer dieser Ehrgeiz, die Beste sein zu wollen in dem, was ich tue. Was nicht immer dazu führt, dass man dann der sozialste Mensch übrigens ist und viel Kraft daraus zieht, sich mit Freunden zu treffen. Und man hört ja bei ganz vielen, die sagen, was meine Batterien auflädt, ist, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich mit meiner Familie bin oder so. Das ist nicht das, was mich so antreibt. Ich sage nicht, dass mir das nicht wichtig ist, aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass das ist der Moment, wo ich quasi meinen Stecker in die Steckdose gebe, sondern es ist dann, wenn ich erfolgreich bin in dem, was ich tue.
Man muss ja auch nicht immer die Antwort geben, die am sozial erwünschtesten klingt, sondern mir ist es viel lieber, wenn du da ehrlich bist. Als Spielerin hast du als Safety und Cornerback gespielt, da warst du so ein bisschen die letzte Absicherung eigentlich für dein Team. Ich schlage jetzt einen sehr großen Bogen. Achtung. Wieder zurück zum Privaten. Ist das was du auch immer brauchst, um funktionieren zu können? So eine Absicherung, dass du weißt, okay, das ist gemacht, das ist geregelt, jetzt kann ich funktionieren?
Ja, also bis zum gewissen Grad schon. Ich bin jemand, der lieber was verteidigt und dafür gebe ich alles, um auch was zu verteidigen. Das ist ja auch das eine. Ich habe im Fußball auch Abwehr gespielt. Also ja, Punkte machen ist toll, kann man sich auch feiern, aber ich kann mit Leib und Seele etwas verteidigen. Ich kann aber auch mit Leib und Seele was kaputt machen, was in der Defense. Ja, es ist was anderes, Offense und Defense. In der Offense versuchst du was aufzubauen. Das ist das Kind, das den Klötzchen baut, und in der Defense ist einer, der kommt und sagt, wusch, und jetzt alles kaputt. Viel einfacher, wie ich finde. Aber ja, ich hab meine Dinge, die erledigt sein müssen, damit ich funktioniere. Und das ist, mein Partner würde vielleicht jetzt auch sagen, das ist unter Umständen sehr anstrengend mit mir. Also es bringt so seine Challenges mit sich, aber ja, also das ist natürlich, sind Persönlichkeitsmerkmale, die man hat, aber das macht ja auch das Football wieder so spannend, weil jede Position sind ja ganz andere Typen. Offensive Line, ganz andere Typen als jetzt so ein Safety oder wieder ein Wide Receiver, was Football spannend macht, aber um deine Frage zu beantworten, ja, das
ein Sicherheitsmensch
so
sitzt vor mir.
Ein Sicherheitsmensch, weil das war auch der Grund, warum ich Lehramt studiert habe. Ich habe immer so mein Sicherheitsnetz gebraucht. Ich war aber in der Lage, das so in den letzten Jahren auch darauf zu verzichten, weil den Schritt zu wagen, zu sagen, ich breche jetzt meine Promotion ab Und ich gehe jetzt all in, Football Coach zu werden, wohl wissentlich, dass ich A, nicht gut bezahlt werde, B, nur über die Saison bezahlt werde und es C, nicht viele Jobs davon gibt, war zum ersten Mal, wo ich nicht auf Sicherheit gegangen bin. Und seitdem haben sich aber die Dinge sehr zum Positiven gewendet und ich habe viele tolle Sachen erleben dürfen. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht in dem Fall in Anführungsstrichen so mutig gewesen wäre, mal zu sagen, scheiß auf die Sicherheit jetzt. Das habe ich jetzt lang genug versucht auf diesem Weg. Ich gehe jetzt all in und probiere es jetzt mal. War aber, muss aber da schon immer sagen, dass mein Partner immer hinter mir stand und der schon auch immer noch mein Sicherheitsnetz war. Wenn der jetzt nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich es dann so gemacht hätte. Aber das war für mich schon ein Schritt zu sagen, okay, Sicherheit dahin, ich gehe jetzt all in mit Football.
Du hast in deinem Lehramtsstudium dann noch die Promotion angeschlossen, du warst kurz vorm davor, das alles zu haben und dann hast du es sein lassen für einen, wie du gerade selber gesagt hast, mittelmäßig gut bis schlecht bezahlten Football-Job. Aber ohne diesen Schritt, ohne einmal das Fallenlassen dieses Sicherheitsnetzes, wärst du nie an der Sideline beim Munich Game gestanden. Vielleicht hat das ja, nochmal ein bisschen was dazu gebracht und irgendwie ist es so der perfekte Full-Circle-Moment Bestimmung. Vielleicht sind das ja eben nicht diese ganzen Einzelfaktoren von ganz viele Zufälle, die aufeinanderprallen, sondern vielleicht bist du in dem, was du da tust, auch einfach genau richtig. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du es bist. Wie geht es weiter? Sehen wir dich vielleicht irgendwann wieder an der Sideline in der NFL?
Ach, herrje. Das war jetzt schon ein weiter Blick in die Zukunft. Ganz ehrlich und so realistisch muss man sein, wir haben es gesagt, ich bin mit 27 zum Football gekommen. Ich bin damit nicht aufgewachsen, geschweige denn habe ich es mit der Muttermilch aufgesaugt, wie so viele Amerikaner. Mein Ziel war es immer, den Football hier größer zu machen, in Deutschland und in Europa, den Talenten hier zu helfen, hier einfach mitzumischen und Football größer und besser zu machen. Und habe mich nie drüben gesehen. Also war nie mein Ziel. Ich hatte nie das Bedürfnis, in die USA zu gehen und dort zu coachen. Ich muss aber schon sagen, dass ich nach diesen 5 Wochen in der NFL schon echt Blut geleckt habe. Mhm. Ja, also ich habe immer gesagt, ich glaube, ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, dort Coach zu sein. Jetzt kann ich zumindest sagen, nach dieser Zeit, ich könnte mir das schon vorstellen. Ich könnte mir das sogar sehr gut vorstellen. Und dieser Druck und ich brauche das auch. Ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Ich kann nicht auf der Couch hocken und entspannen. Da sitze ich genau 5 Minuten und dann stehe ich wieder da und denke mir, was kann ich als nächstes tun? Und deswegen, ich brauche das und deswegen könnte ich mir das inzwischen tatsächlich sogar gut vorstellen. Aber es ist nach wie vor nichts, wo ich sage, ich gehe da all in, ja, um das wieder zu verwenden, um da irgendwie rüberzukommen in die Staaten. Ich bin jetzt sicherlich deutlich näher dran, als ich es noch vor wenigen Monaten war. Aber ich glaube nach wie vor, dass das nicht realistisch ist.
Ich glaube, wir sollten das hier genau in diesem Format jetzt manifestieren. Du wirst irgendwann mal Head Coach in der NFL sein. Mark my words. Es wird passieren. Ich habe eine letzte Frage. Das ist immer die letzte Frage hier im Deep Dive. Stell dir mal vor, es kommt ein Alien auf die Welt geflogen und sieht, wie du dich abrackerst und abmühst, sowohl als Spielerin, du bist nur am Schwitzen, da sieht dieses Alien, die ist ja völlig am Leiden, als Coachin dann auch, sie arbeitet weiter, sie rackert weiter. Was erklärst du diesem Alien, das keine Ahnung hat, was Sport ist, was Football ist, warum du dir das antust und du nicht einfach mit einer Tüte Chips auf der Couch liegst, was erklärst du dem, warum du das machst?
Unser Leben hier auf der Erde ist sehr begrenzt und wir haben nur so und so viel Zeit, um irgendwie was Tolles zu machen und was Tolles zu schaffen, was dich erfüllt, wo dein Herz aufgeht und wo vielleicht du auch was hinterlässt für die, die nach dir kommen. Und nicht jeder kann einen Nobelpreis gewinnen, in Mittel gegen Krebs erfinden. Da gibt es die richtigen Leute dafür. Für mich ist es der Sport. Und der Sport gibt Menschen einfach viel. Und das ist dann am Ende des Tages egal, welcher Sport es ist. In meinem Fall ist es American Football. Aber Leute kommen zusammen, Leute arbeiten für ein Ziel, sie haben Spaß, sie können sich aufeinander verlassen und haben eine Gemeinschaft. Und das ist das, was das Leben ausmacht. Gemeinsam Spaß zu haben, sie lernen was fürs Leben, für die Gemeinschaft. Und ich kann mich nur wiederholen, gemeinsam was zu schaffen, das einen am Ende des Tages glücklich macht. Und das treibt uns Menschen an.
Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, Nadine. Vielen Dank, dass du uns hier einen Besuch im Deep Dive abgestattet hast. Freunde, ihr wisst Bescheid, es ist ein neues Format. Lasst uns gerne euer Feedback da, schreibt in die Kommentare. Lasst uns eine gute Bewertung da und abonniert auf jeden Fall, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst das Ding hier gemeinsam groß machen, lasst es zusammen hochziehen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.